Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland drosselt seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 weiter. Von Mittwoch an würden nur noch 20% oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte der Staatskonzern Gazprom mit. Aktuell sind es noch mehr als 60 Millionen. Als Grund wird die Reparatur einer weiteren Turbine genannt. Das Bundeswirtschaftsministerium zieht das in Zweifel.
Erst seit Donnerstag strömt wieder Gas durch Nord Stream 1. Zuvor war die Pipeline gewartet worden. Und die Sorgen waren groß, Russland könne dauerhaft die Liefermenge weiter reduzieren. So könnte es nun kommen. Denn per Telegram meldet sich am Nachmittag der russische Staatskonzern Gazprom, kündigt an, ab übermorgen werde noch einmal deutlich weniger Gas über die Pipeline geliefert, nur noch 33 Millionen Kubikmeter, etwa halb so viel wie am Donnerstag. Der Grund sei ein technischer, eine weitere Turbine müsse gewartet werden. Die Reaktion aus dem Bundeswirtschaftsministerium ist kühl. Putin spielt ein perfides Spiel. Er versucht, die große Unterstützung für die Ukraine zu schwächen und einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Dafür schürt er Unsicherheit und treibt die Preise. Politiker und Experten raten weiter zum Energiesparen.
Wir haben es immer noch selbst in der Hand, den Gasnotstand zu vermeiden. Wenn wir jetzt alles dafür tun, Gas einzusparen, Energie insgesamt sehr viel mehr einzusparen.
Streit gab es bereits um eine erste Turbine von Siemens Energy. Das Wirtschaftsministerium wirft Russland vor, sie als Vorwand zu nutzen, um die Gasliefermenge zu reduzieren. Siemens Energy sagt, der Transport der gewarteten Turbine sei vorbereitet und könne sofort starten. Was allerdings fehlt, sind erforderliche Zolldokumente für den Import nach Russland. Diese Informationen können nur vom Kunden bereitgestellt werden. Der Nervenkrieg ums Gas geht weiter in Berlin. Reagiert man heute betont ruhig und schmallippig. Auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, dass man sich von Moskau treiben lässt. Doch wenn Russland weniger Gas liefert, werden sich die Probleme im Winter verstärken.
Die Politik diskutiert angesichts der hohen Energiekosten über weitere Entlastungen für private Haushalte. Finanzminister Lindner setzt für das kommende Jahr auf eine Steuersenkung. Es gehe dabei um Geringverdiener, aber auch um die, so wörtlich, arbeitende Mitte. Aus der SPD-Fraktion wurde ein Papier bekannt, wie Mieterinnen und Mieter bei hohen Heizkosten vor Kündigungen geschützt werden sollen.
Wie entlastet man Bürgerinnen und Bürger bei steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen? Die Debatte darüber in Berlin läuft. Zwar hat am Freitag der Kanzler weitere Entlastungen wie eine Wohngeldreform angekündigt, doch das reicht manchen Sozialverbänden noch nicht.
Wir müssen mindestens 200 Euro die Regelsätze erhöhen. Wir müssen den Bezieherkreis beim Wohngeld mindestens verdoppeln. Und zwar nicht erst zum 1. Januar, sondern bereits im Herbst.
Maßnahmen gegen steigende Heizkosten schlägt die SPD-Fraktion vor. Im Fokus Mieterinnen und Mieter.
Es darf nicht gekündigt werden, wenn man eben nicht zahlen kann. Aber auch Strom und Gas, also die sogenannten Gassperren, dürfen nicht eintreten. Wir wollen aber auch die Vermieter an der Stelle unterstützen, denn die neuen Kosten landen ja erstmal bei den Vermietern.
So wird auch ein zinsloses Darlehen für Vermieter vorgeschlagen. Alle Maßnahmen sollen den Haushalt nicht stark belasten, denn Finanzminister Lindner hält an der Schuldenbremse ab 2023 fest. Sein Vorschlag?
Dass wir die Geringverdiener und die arbeitende Mitte in Deutschland im nächsten Jahr auch durch eine weitere Steuersenkung entlasten.
Davon ist der grüne Ampelpartner nicht überzeugt.
Wir brauchen Investitionen in Klima, in Energie und auch in soziale Gerechtigkeit. Und das ist das Gebot der Stunde und nicht Steuersenkungen oder irgendwelche Entlastungsgeschenke an Menschen, die genug Geld haben.
Über weitere Entlastungsmaßnahmen wird die Ampelregierung in den kommenden Wochen noch diskutieren.
Private Haus- und Wohnungsbesitzer spüren die aktuelle Krise an anderer Stelle. Sie haben Probleme, Handwerker zu finden, die ihnen die Öl- oder Gasheizung modernisieren oder gleich ganz austauschen. Oftmals ist unklar, ob das noch vor der kalten Jahreszeit gelingt. Die Auftragsbücher der Betriebe sind voll und es fehlt an Material.
Solche Wärmepumpen sind derzeit heiß begehrt. 15 bis 20 Kundenanfragen bekomme sein Kölner Betrieb jede Woche, sagt Heizungsbauer Nikolai Bartz. Er muss die Kunden aber um Geduld bitten, denn die Lieferzeiten seien seit Beginn der Pandemie sehr viel länger geworden.
Vorher konnte man die Wärmepumpe nach einem Tag bekommen. Die war lagermäßig beim Großhandel vorrätig. Man hat sie bestellt und hatte sie am nächsten Tag am Lager. Derzeit ist die Lieferdauer bei ca. 6 bis 8 Monaten.
Als besonders umweltfreundlich gelten Wärmepumpen, wenn sie in Kombination mit einer Photovoltaikanlage betrieben werden. Doch auch hier ist das Material knapp, unter anderem weil Bauteile aus Asien fehlen. Gleichzeitig dürfte die Nachfrage weiter steigen, auch weil die Bundesregierung die Solarenergie stärker fördere.
Das macht die Einspeisebedingungen für alle ja sehr viel attraktiver. Das ist ja auch so gewollt. Das bedeutet aber natürlich, dass der Markt enger wird. Und nicht nur auf der Lieferanten- und Herstellerseite, sondern natürlich auch durch das Fachhandwerk. Weil das ist ja das andere Nadelöhr, dass wir nicht genug Solateure und Dachdecker haben, die das aufs Dach bringen.
Bei Photovoltaikanlagen gilt wie bei Wärmepumpen. Selbst wenn der Materialmangel in den kommenden Monaten behoben werden könnte, der Fachkräftemangel wird wohl weiter bestehen bleiben.
Bundesinnenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil haben heute die Ukraine besucht. Sie wollten damit nicht nur ein Zeichen der Solidarität mit dem kriegszerstörten Land setzen, sondern vor allem konkrete Hilfe beim Wiederaufbau anbieten. In den Gesprächen ging es auch um die Lage der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Deutschland.
Mit dem Nachtzug sind die beiden Bundesminister nach Kiew gereist. Am Morgen beginnt der eintägige Besuch von Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil bei der zerstörten Brücke von Irpin. Der Vorort von Kiew, erfahren Sie, ist fast zur Hälfte zerstört. Früher lebten hier 50.000 Menschen. Die stellvertretende ukrainische Innenministerin bittet konkret um Unterstützung für die Feuerwehr und Priorität haben im Moment gepanzerte Ambulanzen, damit die Sanitäter mit den Autos näher zu den Kämpfen und an die Frontlinie kommen. Die beiden Minister hören zu, versuchen zu verstehen, was gebraucht wird.
Es geht aber auch darum, die Feuerwehren zu ertüchtigen, Polizeistationen, Rettungsstationen wieder aufzubauen. Das sind jetzt die Fragen der Zeit. Und das alles, obwohl der Krieg nach wie vor stattfindet. Es ist eine sehr bedrückende Situation, aber eine, in der wir weiter helfen wollen.
Sie haben 13 Generatoren und 2 THW-Sattelschlepper mitgebracht. Für beide Minister ist das Thema Flüchtlinge zentral. Um die 850 bis 900.000 Menschen aus der Ukraine haben zeitweise in Deutschland Schutz gefunden. Die mögliche Rückkehr beschäftigt die Minister auch.
Wir waren uns einig, dass wir alle nicht wissen, wie lange dieser Krieg dauert und wie furchtbar die Zerstörung ist und gehen davon aus, dass viele Menschen bald wieder zurückkehren wollen, weil immer das möglich ist. Zum Teil findet das ja auch schon statt, dass andere länger bleiben werden.
Faeser und Heil treffen sich zur Stunde mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Danach brechen sie mit dem Nachtzug wieder Richtung Polen auf.
Die Probleme an deutschen Flughäfen dürften sich am Mittwoch noch einmal deutlich verschärfen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen, von 3.45 Uhr am Mittwochmorgen bis Donnerstag um 6 Uhr. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten. Die nächsten Gespräche finden am 3. August statt. Die Ampelkoalition ist gespalten in der Frage der Isolationspflicht bei Corona-Infektionen. So unterstützt die FDP die Forderung von Kassenärztechef Gassen, darauf künftig zu verzichten. Dagegen wollen Gesundheitsminister Lauterbach und die Grünen an der Regelung festhalten. Die 5-tägige häusliche Isolation gilt für Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Für Kontaktpersonen wird eine 5-tägige Quarantäne empfohlen.
Ein positiver Corona-Test. In der Regel heißt das für die Betroffenen derzeit 5 Tage Isolation. Sie fehlen dann auch am Arbeitsplatz. Für symptomfreie Infizierte ist das aus Sicht der FDP nicht nötig.
Wer krank ist, soll natürlich auch zu Hause bleiben. Und die Ärzte und Ärzte können medizinisch entscheiden, wer krankgeschrieben wird und dann wie lange die Isolierung auch dann anempfohlen wird.
Virologen warnen allerdings, ohne Isolationspflicht steige das Ansteckungsrisiko auch am Arbeitsplatz. Mit entsprechenden Maßnahmen könne man dem aber entgegenwirken.
Das Ansteckungsrisiko steigt zwar an, aber wenn man das geschickt mit einer Maskenpflicht für Leute, die Kontakt hatten oder für jemanden, der ein positives Testergebnis hat, kombiniert, dann kann man das, glaube ich, trotzdem im Griff halten.
Dass damit das Problem des Personalausfalls vollständig gelöst werden kann, bezweifelt die Virologin aber. Denn viele, die sich derzeit anstecken, würden nicht symptomlos bleiben, müssten also sowieso zu Hause bleiben. Der Gesundheitsminister hat vor allem die Fallzahlen im Blick. Die steigen auch in den Intensivstationen wieder an. Heute liegen dort 1532 Corona-Patienten.
Ich mache mir schon Sorgen. Im Moment sterben pro Tag um die 100 Menschen. Wenn wir die Isolation wegnehmen, dann würden natürlich die Fallzahlen noch deutlich steigen. Das heißt, wir hätten dann mit mehr Sterbefällen zu rechnen und auch mit mehr Long-Covid-Fällen.
Aus Sicht des Gesundheitsministers kommt die Debatte angesichts hoher Fallzahlen zur Unzeit. Für die Bürger heißt das, es bleibt erst einmal alles so, wie es ist. Denn trotz Druck vom Koalitionspartner FDP hält Lauterbach an der Isolationspflicht fest.
Papst Franziskus hat sich am zweiten Tag seiner Kanada-Reise bei der indigenen Bevölkerung des Landes entschuldigt. Er bat um Verzeihung für die Verbrechen, die Schulkindern der kanadischen Ureinwohner in katholisch geführten Internaten zugefügt wurden. Viele von ihnen wurden dort misshandelt oder sexuell missbraucht. Tausende starben an Krankheiten oder Unterernährung.
Selbstbewusst präsentieren sie ihre Traditionen. Die Indigenen, die so lange darauf gewartet haben, dass sich der Papst persönlich bei ihnen entschuldigt. Er wisse, wie sehr die Kinder gelitten hätten, so Franziskus. Ich bitte um Vergebung, vor allem dafür, dass viele Mitglieder der Kirche und religiöser Gemeinschaften, nicht zuletzt durch Gleichgültigkeit, an der Zerstörung der Kultur und der erzwungenen Assimilation mitgearbeitet haben, die damals durch die Regierung gefördert wurden. Tipis erinnern an das Umerziehungsinternat. Ein stilles Gebet für die, die hier durch die Hölle gingen. Auch Jolene Yellowbird. Einmal drohte ihr ein Priester mit Konsequenzen, sollte sie ohne BH zum Unterricht kommen. Nach dem Schulgebet zwang er mich, in den Abstellraum zu gehen und mein Oberteil auszuziehen. Für den Rest der Stunde musste ich halbnackt vor der Klasse stehen, als Abschreckung für die anderen Mädchen. 150.000 Indigene gingen in die Internatsschulen. Die meisten wurden von katholischen Nonnen und Priestern geführt. 10.000 Kinder, so schätzen Experten, starben hier. Papst Franziskus hat sich eine Reise der Buße vorgenommen. Bis Freitag will er vor allem mit Überlebenden sprechen. Lange haben die Indigenen auf diese Entschuldigung gewartet. Ein wichtiger Schritt in Richtung Versöhnung. Aber den Worten müssen Taten folgen, fordern die Opfer hier. Denn noch immer sind viele Indigene traumatisiert, leiden unter Armut und Alkoholismus. Spätfolgen eines grausamen Schulsystems.
Mit viel Prominenz und einer Neuinszenierung von Tristan und Isolde haben heute die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth begonnen. Sie werden in diesem Jahr komplett ohne Corona-Beschränkungen stattfinden. Überschattet wird das weltbekannte Festival von Sexismusvorwürfen. Mehrere Frauen hatten von sexuellen Übergriffen und Belästigungen berichtet. Die Festspiele dauern bis zum 1. September.
Endlich alles fast wie immer auf dem grünen Hügel. Angela Merkel kommt auch als Ex-Kanzlerin zur Eröffnung, ebenso wie Thomas Gottschalk und zahlreiche andere Prominente. Corona spielte nur hinter den Kulissen eine Rolle, denn viele Mitwirkende sind während der Proben erkrankt. Trotzdem konnten die Festspiele heute wie geplant mit der Neuinszenierung von Tristan und Isolde eröffnet werden. Das Stück handelt von der Unmöglichkeit der Liebe. In den Hauptrollen singen die erfahrenen Wagner-Solisten Catherine Foster und Stephen Gould. Musikalisch konnte die Inszenierung die Premierengäste begeistern. Noch vor der Eröffnung sind jedoch Sexismusvorwürfe erhoben worden.
Das ist auf keinen Fall akzeptabel. Das wird aufzuklären sein. Ich bin sicher, dass es aufgeklärt wird. Und dann kann Bayreuth wieder strahlen, wie es eigentlich strahlen sollte.
Neben Tristan und Isolde wird auch der Ring des Nibelungen neu inszeniert. Die Bayreuther Festspiele dauern noch bis zum 1. September.
Sie bleibt die beste Weitspringerin der Welt. Bei der Leichtathletik-WM in Eugene hat Malaika Mihambo ihren Titel verteidigt. Nach zwei ungültigen Versuchen musste die 28-Jährige zunächst bangen, bewies am Ende aber Nervenstärke. Mit 7,12 Meter gewann die gebürtige Heidelbergerin am Schlusstag der Titelkämpfe das erste und einzige Gold für das deutsche Team. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 26. Juli.
Das Tief bei Skandinavien verdrängt die heiße Luft und sorgt vom Norden bis in die Mitte für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht sind in der Osthälfte noch teilweise heftige Schauer und Gewitter unterwegs, sonst lockert es auf, ehe sich von Nordwesten her wieder dichte Wolken ausbreiten. Morgen gibt es im Süden Bayerns noch länger und zum Teil gewittrigen Regen, sonst mal Sonne, mal Wolken und nur einzelne Schauer. In der Nacht kühlt es ab auf 19 bis 12 Grad. Morgen werden im Norden 17 bis 27, im Süden bis zu 30 Grad erreicht. Am Mittwoch viel Sonnenschein, im Norden dichtere Wolken, aber meist trocken. Weiter geht es mit Sonne und Wolken im Wechsel. Dabei an den Alpen örtlich Schauer oder Gewitter, am Freitag häufiger, dann vom Süden bis in die Mitte.
Um 21.40 Uhr hat Alina But diese Tagesthemen für Sie. Noch weniger Gas aus Russland. Was bedeutet das für uns? Fragen an Bundeswirtschaftsminister Habeck. Und nur einmal Gold und einmal Bronze. Warum die deutschen Leichtathletinnen und Athleten der Weltspitze hinterherlaufen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.